herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, was sonst noch war. Dem Format bei Sekta, wo ich ein bisschen, ja, ins Plaudern komme manchmal, gebe ich zu, aber mir vor allem so ein bisschen aktuellere Dinge anschaue aus der Welt der neuen religiösen Bewegungen, der sogenannten Sekten und mir nicht unbedingt eine Gruppe ganz intensiv anschaue. Wobei heute tatsächlich so, ja, die ersten 25 Minuten wird es sein. Das wird schon fast so eine kleine Sekta-Folge, weil ich mir da ein esoterisches Konzept genau anschaue. Aber zunächst mal möchte ich mir nicht nehmen lassen, nochmal auf mein Buch hinzuweisen, Die Spur des Bösen, wenn Fanatismus tödlich endet, überall im Buchhandel zu haben. Und ich freue mich, wenn ihr da mal reinschaut, wenn ich es euch zulegt, wenn ihr mir gute Bewertungen bei diversen Plattformen hinterlasst. Kamen auch schon viele. Dankeschön für die vielen positiven Rückmeldungen, die ich da erhalte. Und das freut mich natürlich sehr. Und viel mehr möchte ich vorab auch gar nicht sagen. Ich würde sagen, wir legen einfach los. In einem ersten Abschnitt in dieser Folge nehme ich eine, ja wirklich, man muss sagen, eine sehr tragische Geschichte als Anlass, mich einem Thema zuzuwenden, das schon länger auf meiner To-Do-Liste steht. Ich mir aber immer auch nicht sicher war, ob das für eine komplette Sekta-Folge reicht oder ob ich es mal so in einem Rahmen von was sonst noch war, abhandeln soll sozusagen. Und ich glaube, ich werde jetzt mal erst das Letztere tun, nämlich hier mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Zumal es auch keine klassische problematische Gemeinschaft ist, sondern eher ein Spezialgebiet oder ein spezieller Bereich der Esoterik. Es geht um sogenannte Lichtnahrung. Wurde auch schon häufiger gewünscht von euch. Und jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Anlass dafür, dass ich das jetzt tue, ist tatsächlich eine, ja, wie gesagt, furchtbar tragische Geschichte, die auch weltweit in den Schlagzeilen war. Nämlich hat der 44-jährige russische Influencer und Lifestyle-Blogger Maxim Luiti sein neugeborenes Baby verhungern lassen. Also wirklich furchtbar. Er hat es verhungern lassen, weil er davon überzeugt war, dass dieses Baby keine klassische Nahrung braucht, keine Muttermilch braucht, sondern nur Licht zum Leben. Sein Sohn namens Kosmos wurde kaum einen Monat alt, wog gerade einmal 1,5 Kilogramm zum Zeitpunkt seines Todes und vor Gericht hat sich der Mann inzwischen schuldig bekannt und ihm drohen bis zu 8 Jahre Haft wegen vorsätzlicher schwerer Körperverletzung. Und Luiti hatte einen Plan, nämlich er wollte seinen Sohn nach der Prana-Diät aufziehen, einer Methode, bei der Menschen angeblich über ganz lange Zeiträume hinweg auf Nahrung und Wasser verzichten oder sogar komplett von auf Nahrung und Wasser verzichten angeblich und sich stattdessen ausschließlich von der Sonne ernähren. Er soll auch tatsächlich seine Partnerin daran gehindert haben, das Kind zu stillen und ihr da in den Weg gegangen sein. Er wollte mit dem Kind experimentieren, heißt es, nur mit der Sonne ernähren und dann bei anderen dafür werben, dass man sich so ernähren kann. Ja, eine grausame Geschichte, ich kann das auch nicht anders sagen. Also ich finde das furchtbar, mich betrifft das immer auch besonders, wenn Kinder unter sowas leiden oder dann sogar sterben, weil Menschen so verblendet sind. Ja, diese Geschichte, die ist furchtbar. Das dahinterliegende Konzept allerdings ist nichts Neues. Das hat Luiti, ich weiß gar nicht, wie man richtig ausspricht, aber das hat dieser Mann nicht erfunden. Die Prana-Diät, wie sie jetzt bezeichnet wird, ist auch noch unter anderen Namen bekannt, nämlich unter der eben auch schon genannten Bezeichnung Lichtnahrung oder unter dem englischen Begriff Breatharianism von Breathe. Und diese Diät ist tatsächlich so einfach, wie der Name vermuten lässt, nämlich Sonnenlicht ist, so ist es zumindest die reine Lehre, Sonnenlicht ist die einzig erlaubte Nahrungsquelle. Allenfalls mal ein wenig Wasser wird gelegentlich geduldet. Immer wieder taucht dieses Konzept auch in esoterischen Zusammenhängen auf und immer wieder kommt es auch in diesen Zusammenhängen zu Todesfällen. Also dieser Todesfall des kleinen Kosmos ist nicht der einzige, der bekannt ist. Mindestens 6 Menschen sind inzwischen nachweislich aufgrund dieser furchtbaren Lehre gestorben. Der bekannteste und aktuellste Fall aus Deutschland ist tatsächlich der des deutschen Finn Bogumil, der 2017 auf der Karibikinsel Dominica gestorben ist und jetzt eben der des kleinen Kosmos, der weltweit Schlagzeilen gemacht hat. Die Idee der Lichtnahrung ist dabei, das muss man einfach so deutlich sagen, auch am Anfang dieser Beschäftigung mit dem Thema jetzt, die ist nicht nur lebensgefährlich, also sie ist sehr, sehr lebensgefährlich und sie ist gleichzeitig wissenschaftlich gesehen auch absoluter Unfug. Das möchte ich auch so deutlich sagen. Ein Leben ohne Nahrungsaufnahme ist unmöglich. Punkt. Und wer was anderes behauptet, redet einfach Blödsinn. Niemand, wirklich absolut niemand, der behauptet, sich ausschließlich von Luft und Liebe zu ernähren oder Licht und Luft oder Sonnenlicht und was weiß ich was, konnte das bisher belegen. Es gibt ein paar Selbstversuche von Vertreterinnen und Vertretern dieser Lehre, die auch unter Beobachtung standen oder gemacht wurden und die mussten alle abgebrochen werden. Sie haben klar gezeigt, dass das nicht möglich ist. Das möchte ich mal voranstellen. Um da mal ein paar Fakten dagegen zu stellen, was wirklich wissenschaftlich erwiesen ist, was biologisch nachweisbar ist, maximal 50 bis 80 Tage können gesunde Menschen im Idealfall ohne Nahrungsaufnahme überleben, 50 bis 80 Tage, wenn sie genügend Wasser zu sich nehmen. Und ohne Flüssigkeitszunahme ist die Gefahr noch viel, viel größer. Schon nach 3 Tagen drohen da bleibende Nierenschäden, Nierenversagen und schließlich tödliche Austrocknung, Dehydration. Also das ist kein Spaß und deswegen auch das nochmal ganz klar vorweggestellt. Wie kommt es dann aber, und das ist eine spannende Frage, finde ich, wie kommt es dann, dass Menschen ernsthaft glauben, dass man sich allein von Sonnenlicht ernähren könne und woher kommt diese Vorstellung überhaupt? Und es ist so, dass ich Berichte über solche Phasen der Nahrungslosigkeit schon in ganz vielen verschiedenen religiösen Kontexten seit langer Zeit auch finden. Also ich nenne mal ein paar aus verschiedenen Religionen. Im Christentum zum Beispiel gibt es sogenannte Fastenwunder, die überliefert werden, wie das des Schweizer Nationalheiligen Nikolaus von Flü. Er hat im 15. Jahrhundert gelebt. Oder es gibt Berichte von Therese von Connereuth aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und beide haben angeblich, deutlich gesagt bitte, angeblich bis auf den wöchentlichen Verzehr einer geweihten Hostie ohne Nahrung überlebt. Im Bereich der indischen Religionen gibt es Berichte über Yogis, die aufgrund asketischer Lebensweise oder spezieller spiritueller Techniken nahrungsabstinent leben. Im daoistischen Kontext in China gibt es auch die Vorstellung, dass sich Qigong-Meister durch spezielle Ernährungslehren in den Zustand versetzen könnten, dass sie keine materielle Nahrung mehr aufnehmen müssen. Und häufig mit der Nahrungslosigkeit verbunden ist dann auch die Vorstellung eines, man kann sagen, göttlichen Gnadenerweises, der es ermöglicht, sich eben nicht mehr auf diese konventionelle Weise ernähren zu müssen. Also die Nahrungslosigkeit als Gnadenakt Gottes sozusagen. Für VertreterInnen der Lichtnahrungstheorie ist jetzt die Lichtnahrung allerdings kein göttliches Wunder, sondern es ist vielmehr eine spirituelle Praxis. Es ist ein Resultat von spirituellen Praktiken, die man erlernen kann. Lichtnahrung steht ihrer Ansicht nach allen Menschen offen und bildet sozusagen eine alternative Ernährungsform, in der man statt materieller Nahrung jetzt in Anführungszeichen kosmische Energie aufnimmt. Es geht also angeblich nicht darum, nichts zu essen, sondern anders. Also ich esse nicht mehr irdisch, ich esse kosmisch, um es mal in meinen Worten zu sagen. Konkrete Zahlen darüber, wie viele Menschen sich selbst als solche Lichternährte verstehen, gibt es nicht. Im Internet gibt es eine ganze Reihe von Berichten von Personen, die angeben, dass sie sich zeitweilig von Lichtnahrung ernährt hätten oder dies auch dauerhaft tun. Und an Beliebtheit gewonnen hat dieses Konzept der Lichtnahrung durch die australische Esoterikerin Ellen Grief. Die ist besser bekannt in den Esoterikkreisen als Yasmuhin. Und sie behauptet, dass sie sich seit 1993 fast ausschließlich von Licht ernähre. Gelegentlich trinke sie ein bisschen Tee mit einem Schuss Milch und esse ein bisschen Honig oder Schokolade, aber ansonsten ernähre sie sich von Licht. Und Yasmuhin hat einen 3-wöchigen sogenannten Lichtnahrungsprozess entwickelt, der das Ganze ja in manchen esoterischen Kreisen relativ populär gemacht hat. Und diesen Lichtnahrungsprozess, den vermarktet sie natürlich und mit dem könne, so sagt sie, jede und jeder seine Nahrung umstellen auf das sogenannte Prana. Also auf ja, diese kosmische Energie. Dieser 21-tägige Prozess ist in 3 7-tägige Einheiten unterteilt. Die ersten 7 Tage wird komplett auf Flüssigkeit und Nahrungsmittel verzichtet, wobei auch jede anstrengende Aktivität möglichst unterbleiben sollte. Und hier schon mal wieder eine Warnung aufhorchen. 7 Tage ohne Wasser kann absolut fatale Folgen haben. nicht machen. Egal was irgendwelche Esoteriker behaupten. Yasmuhin beschreibt dann auch, dass in diesem Zeitraum anscheinend oder ihrer Lehre nach der Körper von spirituellen Wesenheit umgebaut werde, um anschließend dann bereit dafür sei, Lichtnahrung aufzunehmen. Und zur Stabilisierung dieser Körpertransformation kann dann an den folgenden 7 Tagen, also nach den ersten 7 Tagen, in den zweiten 7 Tagen, 20%iger Fruchtsaft in beliebiger Menge getrunken werden. Feste Nahrung ist jedoch weiterhin nicht vorgesehen, also reine Flüssigkeitsaufnahme dann. Und in den letzten 7 Tagen werde dann ein 40%iger Fruchtsaft konsumiert. Und diese letzte Phase soll der körperlichen Heilung dienen. Nach diesem 21-Tage-Prozess, glaubt man, wird der Körper dem Lichtnahrungskonzept zufolge von Licht ernährt, was eine anderweitige Zufuhr von Lebensmitteln überflüssig machen soll. Also dann ist quasi der Körper transformiert in der Lage, sich ausschließlich von Licht zu ernähren und er braucht keine materielle Nahrung mehr. Essen, Trinken oder gelegentliches Naschen in Anführungszeichen ist zwar nicht verboten, deswegen sagt Yasmuhin auch, sie trinkt ab und zu mal ein bisschen Tee mit ein bisschen Milch drin, gilt aber nicht mehr als Notwendigkeit. Als Nahrungsquelle wird eben dann komplett diese Lichtnahrung angesehen. Und so kommt es dann auch, dass manche Menschen, die sich so von Licht ernähren, berichten, dass sie aus Lust am Geschmack oder aus Gründen der sozialen Geselligkeit mindestens gelegentlich herkömmliche Nahrungsmittel weiterhin aufnehmen oder konsumieren, ohne dass sie da einen grundlegenden Widerspruch empfinden zu dem Konzept der Lichtnahrung. Denn es gehört zu dem Konzept sozusagen dazu, dass die materielle Nahrung weiterhin möglich ist, aber nicht mehr notwendig. Und wenn man sich jetzt Berichte anschaut von Menschen, die sich für Lichtnahrung interessieren, dann ist es so, dass für viele Interessenten dieses Konzeptes zwar das Ziel ist, dass man sich irgendwann dauerhaft von Lichtnahrung ernährt, die meisten aber, die von dem Lichtnahrungsprozess berichten und wie sie ihn durchlaufen haben, kehren erstmal wieder zu einer konventionellen Ernährung zurück. In der Regel wird das aber nicht mit einem Nicht-Funktionieren der Lichtnahrung oder des Konzeptes begründet, sondern es wird gesagt, ich bin biografisch einfach noch nicht so weit, es passt jetzt gerade nicht zu meiner Biografie, zu meinem Lebensweg und solche Dinge. Also interessant auch hier diesen Mechanismus, den man auch häufiger von problematischen Lehren sozusagen kennt, hatte ich jetzt bei Sekte auch schon, auch im christlichen Kontext mit solchen Heilungen zum Beispiel. Wenn das nicht funktioniert, wenn die Lehre nicht funktioniert, dann wird es auf das eigene Selbst zurückgeworfen, in dem Fall jetzt auf die eigene Biografie, also das wird nicht irgendwie schuldbeladen in dem Kontext, wenn ich das richtig verstehe, aber eben der Grund fürs Nicht-Funktionieren wird nicht in der Lehre gesucht, also es wird nicht gesagt, die ist einfach Bullshit, sondern es wird gesagt, es stimmt irgendwas in meinem Leben noch nicht oder ich bin noch nicht bereit dafür und vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt wird es dann funktionieren. Das Konzept der Lichtnahrung ist sehr stark von modernen esoterischen Lehren geprägt und das sind keine feststehenden Lehren, sondern es ist eher so ein Weltbild, dieses esoterische Weltbild. Und ich habe eine Folge zur Esoterik mal gemacht, hört da gerne rein, dann hört ihr da auch die Parallelen. Also zum Beispiel ist ein ganz starker Gedanke in diesem Lichtnahrungskonzept, dass sich die Welt im Moment in einer Umbruchsphase verbindet, die in ein neues Zeitalter hineinführt, daher auch der Begriff New Age. Und dass in dieser neuen Zeit der Menschheit eine höhere spirituelle Bewusstseinsebene ermöglicht wird. Und dadurch würden eben bestimmte Grenzen zwischen Geist und Materie aufgehoben, die es Menschen jetzt möglich macht, dass die eigenen Körper aus der Abhängigkeit der Materie befreit werden und dann eben auch die Möglichkeit zum Konsum von kosmischer Energie, von Lichtnahrung ermöglicht wird überhaupt. Und Yasmuhin spricht in diesem Zusammenhang von Lichtnahrung als Ernährungsweise für das kommende Jahrtausend. Also, trägt mal ganz dick auf, um mit vorsichtigen Worten zu sagen. Und dann ist noch was ganz typisch Esoterisches auch bei der Lichtnahrung zu finden, nämlich, dass man sehr, sehr stark versucht, wissenschaftliche Erklärungen zu finden für diese Lichtnahrung und dann entsprechend auch gerne mit wissenschaftlichen Begriffen um sich wirft, mit Begriffen aus der Quantenphysik oder Quantenmechanik, um dem Ganzen so einen wissenschaftlichen Touch zu geben. Und das habe ich in der Esoterik-Folge auch schon gesagt. Das hängt natürlich damit zusammen, dass man esoterische Konzepte gleichwertig mit wissenschaftlichen Konzepten betrachtet, weil man eben in der Esoterik nicht zwischen Metaphysik und Naturwissenschaften oder wissenschaftlicher Weltbetrachtung unterscheidet und das anstrebt, dass man das vereint und ein Welterklärungsmodell sozusagen hat, mit dem man dann alles erklären kann, und das ist natürlich das Esoterische. Und dann gab es noch einen Film, einen Dokumentarfilm, der sehr stark auch zur Popularität dieses Lichtnahrungskonzepts beigetragen hat, nämlich Am Anfang war das Licht, 2010 erschienen, gemacht von einem Mann namens Peter Arthur Straubinger, der darin Menschen trifft oder getroffen hat, die sich nach eigenen Angaben ausschließlich von Licht ernähren. Und er versucht im Laufe dieses Films mögliche Erklärungen für dieses Phänomen zu finden, immer unter der Annahme, dass Lichtnahrung tatsächlich existiert. Also er hinterfragt nicht das Konzept der Lichtnahrung an sich, sondern er fragt nur, wie es sein kann, dass es funktioniert, sozusagen. Und dafür wurde der Film auch heftig kritisiert, als manipulativ, als einseitig, als unwissenschaftlich, und KritikerInnen werfen dem Filmemacher Straubinger auch vor, dass er einen verantwortungslosen Umgang mit dem Thema hat und das einfach nicht korrekt dargestellt hat. Neben der vermeintlich wissenschaftlichen Darstellung, indem man solche Begriffe aus den Naturwissenschaften nimmt, findet man bei der Lichtnahrung speziell auch noch den Begriff Prana. Und das ist auch das, was bei den Anhängerinnen und Anhängern der Lichtnahrung eigentlich im Zentrum steht. Eben, das ist diese göttliche Energie, die kosmische Energie, die man da zu sich nimmt anscheinend oder angeblich. Und Prana ist ein Begriff aus dem Hinduismus, und auch da wieder, in der Esoterik findet man ganz häufig das, dass man sich aus irgendwelchen fernöstlichen Religionen, Buddhismus, Hinduismus zum Beispiel, Begriffe entlehnt, Ideen und Konzepte entlehnt und die dann Eingang finden in die westliche Esoterik, wie jetzt zum Beispiel auch der Begriff Prana, der dann in die Lichtnahrung wandert sozusagen. Mit den ursprünglichen Konzepten, die man tatsächlich in diesen traditionellen Religionen findet, hat das relativ wenig zu tun. Es gibt natürlich auch im Hinduismus Vorstellungen von Fasten und asketische Vorstellungen, möglichst wenig sich zu ernähren sozusagen. Aber irgendwo wird immer angenommen, dass man diese materielle Nahrung noch braucht. Also es gibt kein Konzept im Hinduismus, dass man allein durch Prana und völlig ohne Nahrungsaufnahme leben könne. Also man muss klar sagen, das Konzept Lichtnahrung ist, auch wenn ich vorher diese Herleitung gemacht habe, wo man so ein bisschen ein Gespür dafür kriegt, dass es solche Vorstellungen immer wieder mal gab, auch im christlichen Kontext, immer diese Berichte von Menschen, die ohne Nahrungsaufnahme gelebt haben. Was man heute unter Breatharianism oder dem Konzept Lichtnahrung versteht, ist eine moderne esoterische Idee, die keinerlei wirkliche traditionelle Verwurzelung hat, sondern eben durch Yasmuhin erst richtig prominent wurde. Es ist eine Verbindung von zwei Konzepten. Zum einen das Konzept, dass man als Mensch auf eine höhere Bewusstseinsebene aufsteigen könne, dieser New Age-Gedanke. Dabei handelt es sich ja um sozusagen eine Art spirituelle Selbstoptimierung. Und das ist in der Esoterik-Szene gar nicht unüblich, dass man sich selber spirituell optimieren und weiterentwickeln muss. Ausgedrückt wird das ganz häufig durch die Idee, dass man eben bestimmte Methoden anwenden müsse, um jetzt mit einer göttlichen Sphäre in Kontakt zu treten oder in Anführungszeichen eins mit dem Universum zu werden. Das sind so ganz typische Formulierungen, die man häufig findet. Und ja, das habt ihr sicherlich auch schon irgendwo in esoterischen Kontexten gehört. Und dieser Gedanke der spirituellen Selbstoptimierung, der wird jetzt quasi verbunden mit den in eigentlich allen Religionen in irgendeiner Form vorkommenden Fastenvorstellungen. Denn das ist natürlich Lichtnahrung abgespeckt sozusagen, dass man eine bestimmte Zeit lang mit wenig oder Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel überleben kann. Also zum Beispiel Ramadan, wo man tagsüber nur Flüssigkeit zu sich nehmen darf, wenn ich da richtig informiert bin. Oder gibt bestimmte Traditionen, in denen man nur vegan isst, in der christlichen Fastenzeit zum Beispiel, und dann sonntags eben nicht vegan. Also es gibt ja diese Fastenvorstellung, da erzähle ich euch nichts Neues. Aber ganz wichtig ist, dass es bei denen auch immer Ausnahmen gibt. Für Kinder, für Kranke, für alte oder schwache Menschen. Also das wird nie so ganz streng durchgezogen, dass jetzt jeder sich an diese Regeln zu 100% halten muss. Und eben auch immer nur auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt und auf bestimmte Dinge bezogen und nie so komplett wie jetzt beim Konzept der Lichtnahrung. Verbunden mit der Lichtnahrung ist auch, und das ist mir so beim Nachdenken auch gekommen, die Ablehnung des Materiellen natürlich. Das findet man da auch ganz deutlich. das Materielle wird in esoterischen Kreisen auch häufig als so irdisch gesehen und hindert einen daran, irgendwie auf höhere Bewusstseinsebenen sich einzustellen oder zu wachsen. Und hier passiert das eben in Form von Nahrung. Und ich finde es spannend, was hier passiert. Denn das, was uns hier biologisch, wissenschaftlich gesehen gewissermaßen zu Lebewesen überhaupt macht, der Stoffwechsel, der soll hier in diesem esoterischen Konzept auf ein Minimum reduziert werden. Spannend ist also, dass man diese Idee der Lichtnahrung als lebensfreundlich, als lebensfördernd, auf wachstumsfördernd, spirituell wachstumsfördernd verkauft und daraufhin ausrichtet. In Wirklichkeit ist sie aber, wenn man es biologisch betrachtet, natürlich zutiefst lebensfeindlich und lehnt das Grundkonzept des menschlichen Körpers ab, nämlich Stoffwechsel. Also das fand ich einen ganz spannenden Gedanken. Und aus diesem Konglomerat jetzt, spirituelle Selbstoptimierung, diese Fastentraditionen, diese Ablehnung des Materiellen, da entsteht jetzt offenbar diese gefährliche Vorstellung, die in der Lichtnahrung verbreitet wird, dass man dauerhaft und uneingeschränkt ohne Nahrung leben könne und sich dadurch auf eine andere Bewusstseinsebene heben könne. Und das ist auch, glaube ich, der Punkt, der diese Lehre so attraktiv macht für viele. Also kann ich mir gut vorstellen, dass spricht eine Sehnsucht an, die uns Menschen seit jeher, glaube ich, umtreibt. Die Sehnsucht danach, dass es irgendwie mehr gibt. Die Sehnsucht nach was, das über uns hinausgeht, über das hinausgeht, was wir sehen. Und das ist genau die Sehnsucht, die viele Religionen seit Jahrtausenden auch ansprechen. Und in genau diese Kerbe schlägt eben auch die Lichtnahrung. Und da wird es halt besonders gefährlich, finde ich, anstatt dass man anerkennt, dass Menschen Wesen sind, die in einer physischen Welt leben und nur in Verbindung mit dieser physischen Welt auch überhaupt überleben können, wird jetzt bei der Lichtnahrung suggeriert, es gäbe irgendwie eine Möglichkeit, sich dieser Verbindung zu entziehen und eben durch diesen Entzug ein glücklicheres Leben und besseres Leben zu führen. Was in der Lichtnahrung zählt, ist alleine die geistige Ebene, die eben als besonders rein und erstrebenswert gilt. Und ja, so viel Gesellschaftskritik sei mir an der Stelle auch mal erlaubt. Ich glaube, das passt ganz gut in eine Welt, in eine Zeit, die tatsächlich nach dieser ständigen Selbstoptimierung ja schreit. Also jetzt nicht nur im spirituellen Bereich, sondern auch im Sport, bei irgendwelchen Zeitmanagement-Sachen oder so. Ich glaube, da erzähle ich euch auch nichts Neues, wenn man sich mal so ein bisschen umschaut. Man muss immer besser werden, sich optimieren. Es bleibt keine Zeit mehr, irgendwie einen Schritt zurückzugehen oder sich auch zurückzuentwickeln oder keine Ahnung was. Es muss alles immer optimiert werden, immer besser werden. Das Ideal herrscht irgendwie, dass jeder perfekt, schön und erfolgreich sein muss. Und ja, also wenn ich mal so eine Fundamentalkritik üben darf, bei der Lichtnahrung ist es genau diese Vorstellung, die im Hintergrund steht, die Menschen letztlich in diese tödliche Leere treibt. Ja, und wenn wir jetzt schon so bei der ausführlichen Betrachtung sind, stelle ich am Ende auch noch die Frage, ist die Lichtnahrung eine Sekte sozusagen? Und könnt ihr euch schon selber beantworten? Nee, also eine Sekte, das ist der falsche Begriff für das, weil das keine feste Gruppe ist. Da mag es kleine Gruppen geben, lokal begrenzt, die sich dieser Lichtnahrung verschrieben haben und dieser Lehre folgen. Ich würde sagen, der Begriff taugt aber hier überhaupt gar nicht, um dieses Konzept zu beschreiben, sondern es ist eine lebensgefährliche, also nicht nur eine gefährliche, sondern eine lebensgefährliche esoterische Lehre, die wissenschaftsfeindlich ist, weil sie alles verneint, was wir wissenschaftlicherseits wissen. Und das wird eben besonders tragisch, wenn Eltern für ihre Kinder entscheiden. Also ich sage immer, ich unterscheide so ein bisschen emotional, natürlich ist alles furchtbar, aber emotional für mich unterscheide ich immer so ein bisschen zwischen Menschen, die jetzt sich bewusst für dieses Konzept Lichtnahrung entscheiden und dann eben merken, das funktioniert nicht und dann vielleicht auch daran da Schaden davon tragen, ist die eine Sache. Ist tragisch genug, dass Menschen überhaupt in sowas reinkommen. Und deswegen muss man diese Aufklärung auch betreiben, wie ich es hier tue, dass man einfach ganz klar und deutlich sagt, lasst das, das ist einfach gefährliches Zeug. Besonders tragisch ist es aber, und da wird es für mich emotional dann schwieriger, ja, wenn ich, wie gesagt, das wie vom Anfang da höre, dass Eltern für ihre Kinder entscheiden und Eltern Entscheidungen für ihre Kinder treffen, die noch nicht mündig sind, die sowas noch nicht absehen können und die dann einfach darunter leiden. Also es muss ja gar nicht bis zum Tod gehen. Das ist besonders tragisch, aber es kann ja auch schon früher, deutlich früher, bleibende Schäden hinterlassen, psychische oder auch körperliche. Und das ist einfach furchtbar. Und deswegen halte ich solche Lehren auch für sehr problematisch. Deswegen halte ich auch viele andere Lehren für problematisch und deswegen ist mir die Aufklärungsarbeit so wichtig, um einfach zu verhindern, dass Menschen zu Schaden kommen. Werde ich nicht schaffen, aber zumindest meinen kleinen Mosaikstein dazu beitragen, dass es ein bisschen besser wird. Ja, und damit schließen wir dieses Thema ab. Es gibt Neuigkeiten zur Baptistengemeinde, zuverlässiges Wort, oder ich muss besser sagen, sogenannten Baptistengemeinde, zuverlässiges Wort, nicht zu verwechseln mit irgendwelchen Baptisten, die es bei euch um die Ecke gibt. Das sind ziemlich sicher in der Regel freundliche Menschen, die auch ja einfach einer Freikirche angehören und ihr Leben leben und nichts mit dieser Gemeinde zu tun haben, über die ich jetzt gleich spreche. Ich bin immer ein bisschen zwiegespalten, wie viel Kontext ich hier nochmal gebe. Da könnt ihr mir gerne auch nochmal Feedback geben. Ich habe jetzt ein, zwei Mal Rückmeldungen gekriegt, dass ich bei diesen Was sonst noch war Folgen, dass da zu viel Vorwissen vorausgesetzt wird. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich natürlich entsprechendes Vorwissen habe und ich habe die ganzen Folgen ja gemacht und viele von euch hören auch regelmäßig Sekta und haben dann auch ein entsprechendes Vorwissen. Und deswegen erzähle ich dann in diesen Was sonst noch war Folgen jetzt nicht nochmal ausführlich alles von A bis Z, wenn ich das Thema schon mal hatte. Das ist problematisch, das weiß ich, weil es ja Menschen gibt, die immer wieder dazustoßen und dann dieses Vorwissen nicht haben und auch nicht alles nachhören, was ja auch völlig okay ist, um Gottes Willen. Also man kann nicht immer alle Podcasts, die man neu anfängt, von A bis Z durchhören. Ja, deswegen ist es immer so ein bisschen eine Gratwanderung, wie viel ich da erzähle. Ich versuche es jetzt mal in dieser Folge so ein bisschen zu machen, dass ich so ein paar Sätze mehr dazu sage. Aber sagt mir gerne auch, gebt mir da gerne Rückmeldung, ob euch das dann stört, dass ich so ein bisschen mehr Kontext nochmal gebe. Auch die, die das schon wissen, vielleicht ist es ja auch hilfreich, das nochmal zu hören für den einen oder die andere. Also ja, meldet mir das einfach zurück, weil das für mich tatsächlich schwer ist, selber einzuschätzen. Also es geht jetzt in dem Fall um die Baptistengemeinde zuverlässiges Wort. In Folge 44 habe ich sehr ausführlich darüber gesprochen und genau, wenn ihr irgendwas nicht versteht, dann hört einfach diese Folge tatsächlich nochmal nach. Die ist auch hochspannend, finde ich. Und ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen gesehen, es ist inzwischen eine der meistgehörten Sekta-Folgen. Auch ein Thema, das irgendwie eine ganz kleine Gruppe betrifft. Also das ist wirklich, sind ein paar Leute, also nicht mal ein paar Dutzend, sondern nur wirklich nur ein paar Leute in Pforzheim in dem Fall in Deutschland. Ableger einer Kirche aus den USA, aber trotzdem irgendwie so prominent, weil es einfach so eine krasse Gruppe ist, so prominent gefragt und auch immer wieder in mindestens in Lokalmedien, also im SWR, hier in Süddeutschland ist es immer mal wieder Thema. Ja, aber was ist das? Die Baptistengemeinde zuverlässiges Wort ist ein Ableger einer ja streng fundamentalistischen Gruppe aus den USA, der sogenannten New Independent Fundamental Baptist Movement oder DES. Movement ist ja eine Bewegung sozusagen, die versteht sich auch nicht als geschlossene Kirche, sondern tatsächlich als mehrere Kirchengemeinden, die einfach lokal verstreut sind und die sich wiederum von, ja, ganz ursprünglich von den Southern Baptists abgespalten haben und dann nochmal eine Abspaltung von einer Abspaltung sind. Also, und diese Abspaltungen wurden immer radikaler. Also ich sage das ein bisschen ausführlicher in der entsprechenden Folge. Man kann, glaube ich, kurz sagen, das sind sehr, sehr fundamentalistische, sehr, sehr radikale Christen, die sich selber als Baptisten bezeichnen. Baptisten ist aber ein Begriff, der nicht geschützt ist, also der einfach sagt, also in der Regel sagt Baptisten, wir sind Menschen, die die Erwachsenentaufe praktizieren und nicht die Kindertaufe. Also sie betonen den Aspekt des Bekenntnisses bei der Taufe. Sie sagen, die Taufe ist ein Akt des Bekenntnisses, ich bekenne mich zu Gott. Und die Großkirchen in Deutschland, zum Beispiel die evangelische und katholische Kirche, sagen eher, Taufe ist ein Segensakt, deswegen taufen wir schon kleine Kinder. Also unterschiedliche Taufverständnisse und daher kommt der Begriff Baptisten ursprünglich, oder das ist die Hauptbetonung dieses Begriffes. Aber im Prinzip kann sich jeder Baptist nennen oder nicht. Und deswegen ist es mir auch nochmal sehr wichtig zu betonen, diese Baptistenkirche hat mit den anderen Baptistenkirchen in Deutschland nichts zu tun. Die sind oft in Verbänden organisiert und da muss man klar differenzieren, dass es einfach eine andere Gemeinde ist. Und jetzt ist es so, dass es in Pforzheim eben einen Ableger dieser Gemeinde gibt oder dieser Bewegung. Geleitet wird sie von einem Mann, einem Hassprediger, muss man sagen, aus den USA, Anselm Urban. Also der ist Deutscher, der ist in die USA, der lebt in den USA. Ich weiß nicht, wie dauerhaft der da ausgewandert ist, aber der streamt seine Predigen in diese Kirche auch. Und die grundsätzlichen Lehren sind, wichtige Themen, sagen wir so, sind, dass sie die Todesstrafe für homosexuelle Menschen fordern und zum Mord, für den Mord von oder für den Tod von anderen Predigern, jetzt speziell auch aus Pforzheim, beten, dass sie antisemitisch sind, also übel antisemitisch, antijüdisch, dass sie auch die Demokratie ablehnen und aktiv dagegen sind sozusagen. und ja, viel Wert auf eine ihrer Ansicht nach wortwörtliche Auslegung der Bibel legen. Also ja, das ist mal so ganz grob in a nutshell, was man über diese Gemeinde wissen muss. Das ist eine Hassgruppe, eine christlich geprägte Hassgruppe, die ja einfach unfassbare Sachen laut sagt und nicht ohne Grund sitzt eben Anselm Urban auch in den USA. Nicht so aber die anderen oder auch andere Prediger. Es gibt da noch einen Bruder Moses zum Beispiel, der in Pforzheim auch öfter mal predigt. Und dann gibt es auch Predigten von einem Bruder Andy, der in Wien lebt. Der heißt Andy Sharoon mit oder Shamoon mit bürgerlichem Namen. Und da gibt es auch eine Webseite dazu, das scheint eine Ein-Mann-Sache fast zu sein, Seelengewinn in Österreich, also Seelengewinn, so nennen die ihre Missionsaktionen bei der Baptistengemeinde, zuverlässiges Wort, da gibt es dann immer solche Aktionstage, wo die in die Fußgängerzone gehen und Menschen bekehren wollen, und es gibt diese Seelengewinn.at, das wird von diesem Andy betrieben, habe ich jetzt nochmal nachgeschaut, das scheint aber in Österreich, in Wien, noch eine ganz kleine Gruppe zu sein und auch nicht irgendwie keinen festen Ort zu haben, sondern ja, es wirkt wie eine Ein-Mann-Sache mehr oder weniger. Und der kommt eben auch manchmal nach Pforzheim zum Predigen. Also da gibt es auch Videos, in denen man ihn da predigen hört. Und jetzt gab es eben dann diverse Anzeigen und ein Strafbefehl wurde erlassen gegen ein Mitglied der oder einen Prediger der Baptistengemeinde zuverlässiges Wort, eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 80 Euro. Und die Strafe bezieht sich den Angaben zufolge auf Predigten, die eben in Pforzheim gehalten und online gestellt worden seien und in denen unter anderem die Todesstrafe für homosexuelle Menschen gefordert wurde. Gegen ein weiteres Mitglied wird noch ermittelt, ebenso wegen Volksverhetzung und wegen der Billigung von Straftaten. Ich habe nirgendwo Angaben darüber gefunden, wer diese Mitglieder sind. Ist es jetzt Bruder Moses? Ist es Bruder Andy? Vermutlich nicht Anselm Urban, denn der sitzt ja nicht in Deutschland. Ja, also man weiß es nicht, vielleicht wird das einfach auch nicht bekannt gegeben, da bin ich jetzt, was Strafbefehle oder solche Verfahren angeht, nicht so firm. Es ist auf jeden Fall so, wenn dieser Strafbefehl von der Person akzeptiert worden wäre, dann hätte er als vorbestraft gegolten, aber das ist nicht passiert. Man kann nachher auf einen Strafbefehl, ich glaube, innerhalb von 2 Wochen einen Einspruch einlegen und das hat dieser Mann auch getan. Das heißt, jetzt wird es tatsächlich, wenn ich das richtig verstehe, eine öffentliche Hauptverhandlung geben. Das Ganze geht vor Gericht und wird dann da ausgetragen. Das ist natürlich, ich würde sagen, das ist Kalkül von dieser Gruppe, weil man dadurch Aufmerksamkeit bekommt. Die werden kein Deut von ihren menschenverachtenden Ansichten abweichen. Das wird nicht passieren, davon bin ich fest überzeugt. Aber das Ganze bringt ihnen natürlich Aufmerksamkeit. Sie kriegen wieder Medienberichte und das nutzt solchen Gruppen ja in gewisser Weise auch immer. Und das ist natürlich immer der Zwiespalt. Ich spreche jetzt ja hier auch drüber. Und ich habe eine ganze Folge drüber gemacht. Und ich habe damals, glaube ich auch, wenn ich mich recht entsinne, schon sehr über den Zwiespalt gesprochen. Wie spricht man darüber? Wie öffentlich macht man sowas? Wie groß thematisiert man sowas? Weil man ja letztlich dieser Hetze dann wieder auch eine Plattform bietet und sie in irgendeiner Weise würdigt. Ich bin da immer noch nicht ganz am Ende mit meinen Überlegungen, aber ich habe es in der Folge zur Nation of Islam gesagt, warum ich es für wichtig halte, da öffentlich zu widersprechen und warum ich jetzt auch öffentlich sagen muss, das, was die Baptistengemeinde zuverlässiges Wort macht, ist aus meiner Sicht mit dem christlichen Glauben nicht zu vereinbaren und es ist einfach menschenverachtende Hassrede und nichts anderes, was die da machen. Und Ich glaube einfach, dass das diesen ideologischen Nährboden legt, auf dem dann tatsächlich auch Gewalttaten passieren. Also die reden jetzt nur und beten für den Tod von irgendwelchen Menschen, in Anführungszeichen nur. Also das bezieht sich darauf, dass sie es nur aussprechen und nicht tatsächlich tun. Aber es ist eine Frage der Zeit, dass irgendjemand mal ein Messer schnappt oder was weiß ich was und dann die Erfüllung dieses Gebetes selber in die Hand nimmt und nicht wartet, bis Gott einen Blitzschlag vom Himmel schickt. Also mal ganz überspitzt gesagt. Deswegen finde ich es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, es gibt da so eine Hassgruppe Und wir müssen uns als Zivilgesellschaft gegen diese Hassgruppen wehren. Man muss da mit allen Mitteln des Rechtsstaates vorgehen. Man muss sich da als andere Gemeinden in Pforzheim, ich weiß gar nicht, was da passiert, da bin ich nicht informiert, hinstellen. Und wenn die in der Straße Seelen gewinnen gehen, sollten sich die anderen daneben stellen und sagen, Achtung, Hassgruppe, glaub denen kein Wort, lass die einfach stehen. Es muss solchen Menschen so schwer wie möglich gemacht werden, mit allen demokratischen Mitteln, dass sie ihre menschenverachtende Botschaft verbreiten können. Das gilt für Rechtsradikale und das gilt auch für solche Hassprediger im christlichen Bereich. Und deswegen finde ich es auch wichtig, darauf aufmerksam zu machen, ohne dass ich jetzt die ganzen Inhalte nochmal wiederhole, sondern nur so punktuell. Also man könnte da ja unfassbar viel drüber berichten und unfassbar viele Zitate bringen. Das möchte ich alles nicht. Ich habe damals schon gehadert in der Folge. Ich erinnere mich sehr gut, dass ich das auch öffentlich gemacht habe, das Hadern. Aber dann doch ein paar Zitate gebracht habe, weil es einfach wichtig ist, erstmal zu erkennen, was da für ein Hass dahinter steht. Ja, so viel dazu. Das war quasi ein kleines Update zu der Folge 44. Und wenn ich jetzt schon gesagt habe, es gibt ein Gerichtsverfahren, das heißt auch schon, es wird uns hier weiter beschäftigen. Ich war letztens im Dönerladen. Da bin ich ab und zu mal. Manchmal etwas häufiger, manchmal auch nicht so häufig, aber vorher, ja, es ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her, stand ich im Dönerladen und habe meinen Döner bestellt und wartete da so vor mich hin und ließ meine Blicke schweifen und mir fiel dann ein Flyer bzw. eine kleine Broschüre ins Auge. Da stand richtig schön prominent drauf, das ist so ein, ich habe sie gerade in meiner Hand, also da, ja, so ein bisschen dunkelgrüne Farben und da blickt ein mit so einem leeren Blick irgendwie so ein jugendliches Gesicht an auf der einen Hälfte und dann steht Fakten über Drogen ganz groß drüber. Drogen zerstören und ruinieren jedes Jahr Millionen von Menschen. Was sollten Sie über sie wissen? Und dann steht noch so die als Drogenbeispiele sozusagen Ecstasy, LSD, Speed, Kokain, Marihuana auf diesem Titelblatt. Und unten dran noch groß die Webadresse www.sag-nein-zu-drogen.org. Und auf der Rückseite dann noch so ein paar Fakten, die Sie kennen müssen. Und für weitere Informationen oder um weitere Exemplare dieser oder anderer Broschüren dieser Reihe zu erhalten, wenden Sie sich bitte an folgende Kontaktadressen. Verein Sag Nein zu Drogen, Akaziengasse in Österreich, Foundation for a Drug-Free World, in Wilcox Avenue in Los Angeles, Sag Nein zu Drogen, Sag Ja zum Leben, Verein für Drogenprävention in München, Verein Sag Nein zu Drogen in Neuenkirch in der Schweiz. Ja, und wenn man das so reinblättert, also ich sag mal kurz, diese Broschüre ist mir ins Auge gefallen und ich kenne diesen Verein, deswegen habe ich die dann in die Hand genommen und mitgenommen. Und wenn man da so durchblättert, dann ja, werden so verschiedene Drogen vorgestellt mit ihren Szenennamen und wie sie wirken und was die Kurzzeitwirkungen sind, was die Langzeitwirkungen sind. Dann oft noch ein Zitat von einer Person, die diese Droge länger genommen hat, wie sie darunter gelitten hat. Ja, nicht immer sehe ich gerade, aber manchmal ist so ein Zitat noch dabei. Also es ist verkauft sich als Aufklärungsbroschüre über Drogen und ist es vielleicht in gewissem Maße auch. Warum erzähle ich davon hier bei Sekta? Ja, ich habe gerade schon angedeutet, ich kenne diesen Verein. Sag Nein zu Drogen, Sag Ja zum Leben ist nichts anderes als eine Scientology-Tarnorganisation. Heißt, bei uns im Dönerladen lagen fröhlich Scientology-Flyer aus. Also dazu vielleicht noch mal ein paar Sätze, um das einzuordnen. Scientology ist eine Gruppe, die meiner Ansicht nach deutlich problematische Ansichten vertritt, die, wenn man es konsequent zu Ende denkt, einen totalitären Staat fordern und keinesfalls gleiche Menschenrechte für alle Menschen, sondern nur für die sogenannten Clears. Also ja, ich sage es immer wieder, da steht schon länger eine Folge auf meiner To-Do-Liste. Aber es ist tatsächlich so, dass der Verfassungsschutz auch Scientology beobachtet, also dass nicht ganz unbegründete Dinge sind, die ich da sage, sondern da auch staatlicherseits hier drauf geguckt wird. Und jetzt ist es so, dass die Aufklärungsarbeit über Scientology hier seit vielen Jahrzehnten inzwischen eigentlich sehr gut ist und Scientology in Deutschland keine besonders große Rolle spielt. Das sind, ja, ich glaube, man geht so von maximal 3.000 bis 5.000 aktiven AnhängerInnen, wenn überhaupt, aus. bin jetzt mit den aktuellen Zahlen gar nicht auf dem neuesten Stand. Fakt ist aber, der Name Scientology ist hier so verbrannt sozusagen, weil es so oft in der Kritik steht und weil so viele negative Assoziationen da auch meines Erachtens zu Recht in der Öffentlichkeit mit Scientology verbreitet sind, dass man auch immer wieder über solche Tarnorganisationen arbeitet. Also das ist nicht der einzige Grund, das gibt es schon länger, diese sogenannten Tarnorganisationen oder Frontorganisationen, aber das ist sicherlich ein Grund, warum man jetzt weniger gern Scientology irgendwo draufschreibt, als so einen Vereinsnamen, Verein für Drogenprävention, das hört sich ja erstmal super an. Und wenn man nicht weiß, dass das Scientology dahinter steckt, dann kommt man da auch nicht auf die Idee, dass das so sein könnte. Da steht hier nirgendwo, da steht nicht mal irgendwie Ron Hubbard oder sowas, da steht nichts von Scientology. Man muss aktiv wissen, dass dieser Verein, dass die Initiative Sag Nein zu Drogen eine Scientology-Initiative ist. Sonst kommt man da nicht drauf. Und der Verfassungsschutz in Hamburg zum Beispiel, der warnt explizit auch vor diesem Verein oder weist auf diesen Verein hin. Und ein Sprecher dort sagt, dass Scientologen über das gesellschaftlich anerkannte Thema Kampf gegen den Missbrauch von Drogen mit Menschen ins Gespräch kommen wollten und auch solches Infomaterial auslegen und verteilen. Und dabei nicht offen erkennbar wird, dass es sich um die extremistische Scientology-Organisation handelt, so dieses Zitat. Und Scientology versucht aus Sicht des Verfassungsschutzes in Hamburg über die Antidrogenaktion jetzt ihr angeschlagenes Image zu verbessern und aus taktischen Gründen eben für eine drogenfreie Welt auftreten würde. Denn wenn man Scientology draufschreiben würde, dann oder einen Infostand unter dem Namen Scientology machen würde, gäbe es wohl kaum Interesse für diesen Stand. So sagt es auch dieser Sprecher. Also bestätigt so ein bisschen oder sagt auch das, was ich gerade gesagt habe. Zitat nochmal von diesem Sprecher: Es ist weithin bekannt, dass die Organisation ein Gesellschaftsmodell verfolgt, das mit Grundwerten unserer Demokratie nicht vereinbar ist. Und das würde ich auch so unterschreiben. Und entsprechend würde ich ihm zustimmen, wenn er den Bürgerinnen und Bürgern rät, diese Infostände links liegen zu lassen und mögliches Infomaterial einfach in der Papiertonne zu entsorgen, also nicht wahrzunehmen und bei Beratungsbedarf sich an zum Beispiel staatliche Drogenberatungsstellen wenden oder von irgendwelchen sozialen Einrichtungen. Da gibt es ja auch genug, wenn man da Beratungsbedarf hat und sich nicht an Scientology zu wenden. Denn das eigentliche Ziel, und das kann man glaube ich schon so sagen, das würde ich auch, also das steht auch in diesem Beitrag, den ich euch verlinke über den Verfassungsschutz, der da jetzt explizit auf diese Broschüre nochmal eingeht. Aber das eigentliche Ziel ist schon, dass man auf diesem Weg Kontakt mit Menschen aufnimmt, um sie dann näher zu Scientology zu bringen, um sie mit der scientologischen Lehre in Berührung zu bringen. Denn natürlich ist diese Methode, die dann nachher dahinter steckt, wie man mit der Drogensucht umgeht, wie man seine Drogensucht los wird, das ist natürlich ganz stark von der scientologischen Ideologie geprägt oder beruht auf ihr. Und von daher kommt man, wenn man in diesem Verein dann drin ist, der auf scientologischen Werten beruht, auf scientologischen Methoden beruht, kommt man da gar nicht an Scientology vorbei sozusagen. Und dann, warum ist das problematisch? Das ist eben deswegen problematisch, weil die Grundwerte von Scientology eben nicht, da würde ich dem Sprecher zustimmen, den Grundwerten unserer Demokratie entsprechen und weil auch Scientology kein kostenloses, gemeinnütziges Werk ist, sondern die sind drauf aus, Geld zu verdienen. Das ist meiner Ansicht nach ein Unternehmen und entsprechend zahlt man bei den Kursen auch relativ schnell bindet sich das sehr stark an diese Organisation, auch finanziell und deswegen, ich würde sagen, Finger davon lassen und wenn euch so eine Broschüre begegnet, ich wollte es jetzt mal hier so ein bisschen aus meinem Alltag raus erzählen, weil es dann doch interessant ist, wie eine gewisse Vorbildung über solche Gruppen, wie jetzt, dass man weiß, dass das eine Frontorganisation von Scientology ist, einfach in gewissen Dingen wichtig sein kann. Und man jetzt in so einem Fall zum Beispiel hingehen kann und sagen kann, hört zu, was ihr da ausliegen habt, das sind Flyer von Scientology. Wollt ihr das wirklich? Und die meisten sagen dann, oh, habe ich gar nicht gewusst und nehmen die Flyer dann weg. Also Augen auf beim Dönerkauf. Woher kam jetzt dieses fürchterliche Wortspiel? Egal, Augen auf im Alltag. Und wenn euch dieser Flyer begegnet, macht die Leute darauf aufmerksam, die ihn ausliegen haben. Vermutlich haben sie es gut gemeint, wissen aber gar nicht, wer da wirklich dahinter steckt. Dann widmen wir uns noch dem lieben Kenneth Copeland. Den kennen die meisten von euch, wenn ihr Sektor schon länger verfolgt. Ich glaube, Folge 25 habe ich sehr ausführlich über ihn geredet, für die, die das nicht wissen. Kenneth Copeland ist ein christlicher Wohlstandsprediger aus den USA, der ein riesiges Missionswerk aufgebaut hat, der unfassbar reich ist, sein Vermögen. Ich bin jetzt nicht ganz aktuell auf dem Stand, aber wird auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt. Und er hat mehrere Privatjets und der Kern seiner Botschaft ist im Prinzip, dass der Segen Gottes mit finanziellem Reichtum und finanziellem Wohlstand auf dieser Erde einhergeht. Dass also jeder rechtgläubige Christ sozusagen einen Anspruch auf diesen Reichtum hat. Man muss eben nur richtig glauben und richtig darum bitten, dann lebt man in Gesundheit und Wohlstand. Also das sind so diese beiden Pfeiler, glaube ich, wenn man es auf die Essenz bringen will, Gesundheit und Wohlstand, darauf hat seiner Ansicht nach jeder Christ ein Recht. Und das wird wirklich so durchdekliniert. Also ich habe es in der Folge, wenn ihr die nicht gehört habt, hört euch die gerne an. Das wird ganz konkret so durchgedacht. Es gibt einen göttlichen Bank-Account sozusagen, einen Heavenly Bank-Account, wo man sozusagen was davon abheben kann, wenn man dann darum bittet, dass man entsprechende Geldbeträge kriegt, dann kriegt man die auch. Also es hört sich sehr absurd an und es ist meiner Ansicht nach auch sehr absurd. Aber das ist das, was womit Kenneth Copeland Menschen ködert mit diesem Versprechen und mit dem er auch gerade, ja, ich sag mal, Menschen in Situationen anspricht, die wirklich hoffnungslos sind, die schon viel versucht haben und die jetzt da nach jedem Strohhalm greifen. Ich glaube, so kann man es mal zusammenfassen und das ist auch das, was das Hochproblematische daran ist. Warum das funktioniert, das wäre jetzt, oder warum Kenneth Copeland damit einigermaßen erfolgreich ist, das wäre jetzt ein bisschen zu ausführlich, das hier in der WSW-Folge zu machen, zumal ich das alles schon gesagt habe in der Kenneth Copeland-Folge. Also ja, nochmal ein Verweis darauf. Jetzt geht es nochmal um eine konkrete Geschichte, die nochmal, ich sag mal, die Tragik des Ganzen zeigt oder nochmal auf den Punkt bringt. Also Kenneth Copeland lebt ja davon, dass er sein Reichtum auch zur Schau trägt, weil er für sich sozusagen das lebende Beispiel ist, dass seine Theologie angeblich funktioniert, dass es funktioniert, wenn man nur richtig glaubt, dass man ein reicher Mann wird. Dass er natürlich durch die Spenden seiner Anhängerinnen und Anhänger so reich geworden ist und nicht, weil er irgendwie von seinem göttlichen Bankaccount das Geld vom Himmel gefallen ist, lassen wir mal außen vor. Es gab jetzt eine Southwest Believers Convention der Kenneth Copeland Ministries, der Hauptsitz ist in Fort Worth in Texas und da redet natürlich Kenneth Copeland auch und reden auch andere und Kenneth Copeland hat da mit seinen tollen Uhren geprahlt, der hat eine ganze Reihe an Breitling-Uhren, die sammelt er wohl und jetzt speziell mit der 37. Breitling in seiner Sammlung hat er da geprahlt und um euch mal eine Vorstellung zu geben, ja, diese Breitling-Uhren, die kosten durchaus mal mehrere 10.000 Euro und speziell die, die er da anhatte, mit Diamanten bestückt, war so eine Spezialausgabe, Breitling for Bentley. Ich habe die auch auf der Webseite mal nachgeschaut, hier bei chrono24.de habe ich gerade offen. Da sieht man diese Uhr, Gold, komplett aus Gold mit Diamanten rund besetzt, Kostenpunkt umgerechnet 220.000 Euro, also teurer als so manches Auto. Ja. Jetzt komme ich mal zum Punkt. Er hat diese Uhr zur Schau getragen auf dieser Convention, hat da in der ersten Reihe einem Mann auch gesagt, wie findest du diese Uhr? Also er ist auch einfach ein unangenehmer Mensch, wenn man ihn so sieht, finde ich. Also dieses Prahlerische, egal. Und hat dann erklärt, dass er diese Uhr als Seed Offering eines Freundes bekommen hätte, als Seed Offering eines Mannes, der krank war und der auf Heilung gehofft hat. Und Seed Offering, um das nochmal kurz zu sagen, Saatgabe heißt das wortwörtlich übersetzt, Saatspende, das ist genau der Gedanke, ich spende etwas, ich sähe etwas, damit ich etwas anderes oder Größeres nachher ernten kann. Also in diesem Namen steckt schon drin, man spendet, um mehr zu bekommen. Spende ist ja eigentlich etwas, wo man sagt, ich gebe etwas von dem, was ich habe, ich gebe es weg, weil ich es teilen möchte, weil ich es selber nicht brauche oder weil ich bereit bin zu teilen. Deswegen spende ich. Dieses Seed Offering hat einen ganz anderen Hintergedanken. Und Seed Offering, ich weiß nicht, ob das in anderen Kontexten noch verwendet wird, jedenfalls Copeland verwendet das mit Blick auf Spenden an seine Kenneth Copeland Ministries. Das sind Seed Offerings. In dem Sinne, ich spende, um nachher mehr zu säen. Und das ist auch das, was er predigt. Man muss spenden, um nachher mehr zu säen. Man muss auf seinen göttlichen Bankaccount einzahlen, um nachher davon abheben zu können. Und als genau solches Seed Offering hat er jetzt diese Breitling for Bentley bekommen von einem kranken Mann, der 2 Monate, also der war wohl auch ein Freund von ihm, Lefebvre hieß der, und der war 2 Monate vor seinem Tod letztes Jahr bei einer Veranstaltung von Copeland. Ich kenne ihn selber nicht, es war wohl ein mit Grammy ausgezeichneter Künstler, Mylon Lefebvre, keine Ahnung, der eine lange Musikkarriere auch hatte, also kein unbekannter Mann. Und der hat ihm wohl diese Breitling gespendet in der Hoffnung, dass ihm das Heilung bescheren würde. Das ist im Prinzip schon die ganze Geschichte, kombiniert mit dem, dass er damit auf der Bühne bei dieser Veranstaltung geprahlt hat. Und ich erwähne es nochmal hier, weil ich das gelesen habe und wieder dachte, es ist einfach so offensichtlich, wie das hier schiefläuft und was da einfach so krankt an dieser Theologie. Da spendet ein todkranker Mann, mutmaßlich war die Krankheit lebensgefährdend, das geht jetzt aus dem Beitrag, den ich ja gelesen habe, nicht hervor, aber wenn er kurz danach gestorben ist, kann man davon ausgehen, dass es eine schwere Krankheit war. Also ein todkranker Mann spendet eine Uhr im Wert von mehreren 100.000 Euro, also macht ein riesen Geldgeschenk in der Hoffnung, dass er dadurch gesund wird. Und ich finde es unmenschlich und ich finde es wirklich, also mir fehlen da die Worte. Es ist einfach eine betrügerische Masche, die Menschen ausnimmt, die Hoffnung von Menschen verkauft sozusagen, nur um selber sich zu bereichern. Also ich kann das nicht anders sagen. Es ist eine reine Geldmacherei mit der Hoffnung von in diesem Fall sogar todkranken Menschen, die verzweifelt sind. Und dann komme ich da als, oder also ich nicht, kommt Kenneth Copeland als Wohlstandsprediger, als jemand, der sagt, ja, gib dein Seed Offering, gib mir das und dann wirst du gesund. Also ich weiß nicht, ob er das explizit zu diesem Mann gesagt hat, aber das ist das, was er andauernd sagt sozusagen. Und wenn dieser Mann ihn auch schon länger kennt, dann braucht es dem explizit nicht mehr zu sagen, sondern dann ist das, was da automatisch vermittelt wird. Aber dieses Geschäft mit der Hoffnung, ich finde es so furchtbar, ich finde es so schlimm, hier Versprechungen zu kaufen, die auch offensichtlich nicht funktionieren. Also ich frage mich, wenn doch klar ist, dass dieser Mensch das Seed Offering gegeben hat sozusagen und dann kurz danach verstorben ist, dann muss doch jedem, klardenkenden Menschen irgendwie klar sein, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen hier. Wann kommt denn der Punkt, wo man Copeland mal so hinterfragt, dass das alles Bullshit ist, was er da erzählt? Ja, natürlich weiß ich, dann wird wieder gesagt, vermutlich hat dann dieser Lefebvre, der diese Breitling geschenkt hat, nicht genug geglaubt oder hat wieder irgendwas falsch gemacht. Also man findet dann immer den Sündenbock, ist immer der jeweilige Gläubige. Das ist ja das gängige System in diesen Theologien. Ja, aber das war einfach, ich wollte es jetzt einfach nochmal hier erzählen, weil es nochmal dem Ganzen so eine krasse Dramatik verleiht, finde ich. Natürlich, wahrscheinlich war Lefebvre ein sehr wohlhabender Mann. Ich weiß jetzt auch nicht, wie sehr den eine 220.000 Euro teure Bentley, ob der die aus der Portokasse bezahlt, sowas. Keine Ahnung, ist auch völlig egal. Darum geht's nicht. Es geht einfach um dieses Grundsystem und das wird hier nochmal auf die Spitze getrieben, erzählt in dieser Geschichte. Und es mich nochmal drin bestätigt hat, Kenneth Copeland ist einfach ein heuchlerischer Betrüger, ein Halsabschneider und ein Scharlatan. Und umso bezeichnender finde ich, dass er, glaube ich, erst kürzlich bei einer Rallye von Donald Trump gebetet hat, beziehungsweise witzigerweise, das muss ich auch noch kurz, das habe ich bei YouTube ein Video gesehen, wo Kenneth Copeland bei dieser Rallye von Trump auftritt. Trump kündigt ihn an, dass er jetzt für ihn beten wird und Kenneth Copeland kommt auf die Bühne und spricht ungefähr 10 Minuten lang über Donald Trump und wie toll dieser Typ anscheinend ist und wie wichtig es ist, dass man ihn wählt, aber er betet dann gar nicht. Oder ich habe es irgendwie überhört, keine Ahnung. Also, ja, dass solche Figuren sich dann zusammentun, sagt, glaube ich, dann auch viel. Und damit sind wir wieder am Ende dieser Folge von Sekta. Was sonst noch war, schön, dass ihr mit dabei wart und euch das bis zum Schluss angehört habt. Das freut mich sehr. Wenn euch Sekta gefällt, dann lasst mir eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Das hilft, den Podcast ja sichtbar zu machen und ihn einfach weiter zu verbreiten, was wichtig ist, finde ich natürlich als Podcast-Macher immer. Folgt mir auf Instagram @sektapodcast, joint unserem Discord-Channel, den findet ihr in den Shownotes verlinkt, oder kommt in unsere Telegram-Austauschgruppe, die findet ihr unter dem Kanal Sekteninfo, wenn ihr bei Telegram googelt. Ja, ihr wisst, was ich meine, bei Telegram nach Gruppen sucht. Und in dieser Gruppe oder beziehungsweise in dem Kanal, da poste ich ja in der Regel so mehrfach wöchentlich, je nachdem, wie die Nachrichtenlage ist, Nachrichten, die die Welt der neureligiösen Bewegungen, sogenannten Sekten, betreffen. Also wenn euch das interessiert, dann könnt ihr da auf dem Laufenden bleiben. Ja, und damit wünsche ich euch alles Gute, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns bald wieder. Wenn ihr Feedback habt oder Fragen, meldet euch an guru@sekta.fm. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sekta.